herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, grüß dich. Heute haben wir ein absolutes Evergreen-Thema, finde ich. Das Thema, wie man Reisen, besonders Geschäftsreisen, von der Steuer absetzt. Das ist ja ein Thema, was, glaube ich, viele bewegt und womit viele früher oder später irgendwie mal in Berührung kommen, weil sie sich vielleicht die Frage stellen, kann ich meine Reise von der Steuer absetzen? Es wäre ja so schön. Ich habe auch das ein oder andere gemacht für meinen Beruf. Und da sollten wir doch mal ein bisschen tiefer einsteigen, oder? Wie ist das bei dir so als Influencer mit den Reisen? Das kribbelt doch wahrscheinlich auch immer in den Fingern.
Ja, also ich bin da sehr konservativ unterwegs. Nichtsdestotrotz bin ich halt viel unterwegs und ich bin mal gespannt, wie das Finanzamt meine Reisetätigkeiten beurteilen wird, weil ich dann doch mitunter mal größere Hotelzimmer brauche, auch wenn man mal gemeinsam was dreht und so weiter, weil ich da auch wenig Lust habe und die Person, die da im Hotelzimmer ist, auch dann auf dem Bett irgendwie zu sitzen und zu drehen.
In dieser Branche bist du ja nicht.
Ja, ganz am Anfang, ich weiß mal einmal, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe. Da war ich in einem Hotel in Berlin, also in einem relativ kleinen Zimmer auch, also zu klein. Seitdem sind meine Hotelzimmer auch ein bisschen größer, weil es einfach auch nicht mehr geht. Ja. Da war ich dann und habe gesagt, fuck, das Hotelzimmer ist wirklich extremst klein und ich muss noch was drehen. Mittlerweile habe ich mal ein paar Videos im Petto, aber damals, ja, hab mal halt probiert, dass man irgendwie überlebt in dem Social Media Business. Und dann habe ich tatsächlich auf dem Bett dann meine Lampen da aufgebaut und es war alles so, also war schon echt mehr Jonglage als irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Sinnvolles. Und dann habe ich wirklich mich da zwischen Bett und Wand gequetscht irgendwie. Und dann hatte ich gerade alles aufgebaut und dann kam die Putzdame rein. Ja, und du musst dir vorstellen, ja, die kommt rein und sieht praktisch so Lampen auf dem Bett, Kamera, ja. Und vor allem, weißt du, da habe ich überlegt, sage ich jetzt, dass ich Steuervideos drehe. Aber habe ich gedacht, das glaubt ja wirklich gar keiner. Und dann habe ich halt nur so gesagt, ja, momentan ist gerade schlecht. Sie guckt so, Kamera, Bett und so. Und hat sich dann wahrscheinlich ihren Teil gedacht. Aber ich habe jetzt gedacht, also das glaubt mir kein Mensch. Und wenn ich da jetzt sage, so, ich drehe ja Steuervideos, dann denkt sich die so, ja, lass den mal erzählen. So, dann ist dieser peinlich beschämt wieder aus diesem Zimmer rausgegangen. Und ich bin dann peinlich beschämt dann in meinen Steuervideodreh reingegangen. Und seitdem, also muss das Hotelzimmer eine gewisse Größe und Ausstattung haben. Hier Seitennotiz ans Finanzamt, wenn die irgendwann mal meine Geschäftsreisen prüfen, werde ich diesen Podcast rauskramen und diese Geschichte erzählen. Aber wenn ihr dann natürlich noch irgendwie Leute, weil wir haben ja auch schon was gemeinsam in Berlin gedreht, da brauchst du, aber da werde ich dich als zweiten Zeugen, ja, ich werde die Putzdame, werde ich vom Finanzamt benennen und dich als zweiten Zeugen, dass du einfach in meinem Business halt eine gewisse Größe brauchst, gerade wenn du Gäste hast, weil also die Alternative ist halt, irgendein Büro anzumieten, aber wenn ich in Berlin irgendwie so ein Büro anmiete pro Tag, dann kostet es mich für 8 Stunden irgendwie, keine Ahnung, 600 Euro oder noch mehr, dann kann ich da ein großes Hotelzimmer nehmen. Aber das ist jetzt mal ein Schwank aus meinem Leben. Die Frage ist, ob man mal erstmal mit den Basics einsteigen, wann man überhaupt Geschäftsreisen von der Steuer absetzen kann.
Ja, ich finde, das hat sich jetzt aber eigentlich schon so ein bisschen rauskristallisiert aus deinen Beschreibungen, worauf es eigentlich ankommt, ja. Also prinzipiell ist es ja so, dass Reisen eigentlich was Privates sind und deswegen meist mit der Steuererklärung nicht so viel zu tun haben sollten. Aber wenn man natürlich eine Reise unternimmt, weil es eine berufliche Veranlassung gibt, also weil es irgendeinen Grund gibt, jetzt an einen anderen Ort zu fahren, um dort irgendwas zu tun, was mit seinem Beruf in Verbindung steht, dann ändert sich natürlich diese Sichtweise. Dann ist es so, dass man natürlich schon sagen kann, okay, ich musste hier hinfahren, um dieses oder jenes zu tun. Und dann ist die Sichtweise halt so, dass man natürlich dann schon die Möglichkeit hat, diese damit einhergehenden Kosten von der Steuer abzusetzen und damit natürlich einen Steuervorteil zu erzielen. Und das ist dann wiederum natürlich ganz interessant, weil das ein großer Steuervorteil sein kann.
Absolut. Ja, vielleicht starten wir mal. Also private Reisen, ja, wenn sie 100% privat sind, kann man nicht von der Steuer absetzen. Ich sehe das manchmal so bei ein paar Influencern, da ist es also sehr in der Grauzone. Wenn ich privat reise, also kann ich mal von mir erzählen, so. Einer von wenigen Influencern, der auch eine Steuerahnung hat. Also ich setze da gar nichts. Also wenn es wirklich rein privat ist, 100%, setze ich nichts ab, sollte man auch nicht absetzen. Weil man kann erst Sachen absetzen, wenn es mindestens 10% betrieblich bzw. ja, beruflich auch veranlasst ist. Und erst dann kann man aufteilen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man versteht, dass man den privaten Anteil nicht von der Steuer absetzen kann. Und was jetzt, ich habe jetzt neulich mal mit ein paar Influencern gesprochen, wo man auch aufpassen muss, wenn man eben diese privaten Reisen dann gestellt bekommt. Ja, so, selbst wenn man jetzt eine Gegenleistung machen muss, das sind Betriebseinnahmen. Also ich kann jetzt nicht, wenn mir jetzt irgend so ein Wellnesshotel mir zwei Nächte schenkt, irgendwie, keine Ahnung, wenn es ein teures Hotel ist, weiß ich, 1500 Euro, und ich mache da jetzt, keine Ahnung, eine Instagram-Story dafür. Dann sind das Betriebseinnahmen und es muss versteuert werden. Ja? Die Umsatzsteuer dann dementsprechend auch abgeführt werden. Also da sollte man aufpassen. Vielleicht machen wir mal mit dem Standardfall. Keine Ahnung, man ist irgendwie ja, beruflich unterwegs und hängt jetzt irgendwie nochmal 5 Tage Urlaub dran. Ja, wie ist es dann? Also wenn man jetzt 50-50 hat, dann kann ich jetzt mal vereinfacht gesagt 50% der Reisekosten, ja, also Hotel und Flug beispielsweise von der Steuer absetzen und 50% nicht. Ja, aber was kann man denn bei einer beruflichen Reise alles ansetzen? Ja, also Flug, Zug, Auto haben wir schon angesprochen, Unterkunftskosten, aber es gibt da auch noch die Mehraufwendung für die Verpflegung, wenn man beruflich unterwegs ist.
Genau, dann das ist ja ganz gut geregelt. Da gibt es ja so Pauschalbeträge, 28 Euro, wenn man jetzt mehrere Tage abwesend ist. Für den Anreisetag und für den Abreisetag gibt es 14 Euro. Und wenn man weniger als 8 Stunden unterwegs ist, gibt es auch 14 Euro. Daran kann man sich orientieren. Wenn man ins Ausland fährt, sind diese Beträge sogar noch höher für diese Verpflegungsmehraufwendung. Da gibt es dann vom BMF so auch so Tabellen, wo man nachschauen kann, in welches Land ist man gefahren, wie hoch sind dort die Kosten, und in vielen Fällen sind sie halt auch deutlich höher dann als diese 24 Euro, die wir in Deutschland haben, weil es einfach vielleicht woanders höhere Lebenshaltungskosten gibt und damit die Pauschale auch höher ausfallen muss.
28 Euro. Da machen wir vielleicht da mal ein Beispiel. Also An- und Abreisetag, ja, 14 Euro. Jetzt ist man vielleicht, ein Tag fährt man hin, dann ist man einen vollen Tag da und einen Tag fährt man zurück. Dann kann man 14 plus 28 plus 14, also 56 Euro dann von der Steuer absetzen. Vorsicht, wenn man jetzt beispielsweise ein Frühstück vom Arbeitgeber oder seinem eigenen Unternehmen dann dementsprechend übernommen bekommen hat, dann muss man diese Beträge kürzen um 20% für das Frühstück und um jeweils 40% für Mittag und Abendessen. Also wenn man eine Vollpension hat, dann kann man diese Beträge gar nicht mehr, da man eine 100%ige Kürzung hat, von der Steuer absetzen, das vielleicht mal wichtig noch zu erwähnen.
Und jetzt haben wir ja hier diese Reisefixkosten, ja. Also klar, ne, diese Verpflegungsaufwendungen sind ganz nett. Da kommen ein paar Euro zusammen. Aber richtig spannend wird es ja, wenn es jetzt um das Hotel geht oder auch um die Flüge, ja, wenn man eben zum Beispiel ins Ausland fliegt. Und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man als derjenige, der diese Kosten von der Steuer abziehen will, also als Werbungskosten oder Betriebsausgaben, dass man dafür in der Beweislast ist. Also man selbst muss sagen, ich hatte hier einen beruflichen Grund, um diese Reise anzutreten. Das heißt, das Finanzamt kann sich da eigentlich zurücklehnen und sagen, okay, der kann mir das jetzt mal schön erklären, warum der denn hier jetzt diese Kosten absetzen will, für so eine Reise. Und da gibt es seit 2009, da gab es so ein ganz maßgebliches Urteil vom Bundesfinanzhof, wo die gesagt haben, okay, wenn man so eine Reise macht, dann darf man im Zweifel auch aufteilen. Das hattest du gerade schon gesagt, Fabian, ja, dass man dann eben genau schaut, wie viele Tage habe ich jetzt was Berufliches gemacht und wie viele Tage habe ich vielleicht noch Urlaub dran gehangen. Und dann darf man eben diese Fixkosten, ja, also die Reisekosten hin und zurück und die Unterkunftskosten und so weiter, was da eben noch so dazukommt, darf man dann anteilig ansetzen. Und das geht eben seit 2009 und ist natürlich eine gute Möglichkeit für solche Reisen, die eben auch so ein bisschen so einen privaten Charakter haben, dann eine charmante Lösung zu finden, um eben einen Teil der Kosten zu berücksichtigen, was ja auch fair ist, wenn es eben tatsächlich Nachweise gibt, dass man da irgendwas Berufliches gemacht hat. Und früher war das halt nicht so. Sobald es da erhebliche Anzeichen für so eine touristische Reise gab, konnte man halt gar nichts absetzen. Und das war natürlich keine so besonders gute Rechtslage. Das ist halt deutlich besser. Und ja, jetzt, das ist natürlich jetzt so ganz allgemein. Jetzt gibt es natürlich viele Facetten, ja. Ich hatte ja auch schon gesagt, man hat da viele Themen, über die man sich streiten kann. Da sollten wir doch mal vielleicht überlegen, ja, was da so für Fragestellungen sind, die da so auf einen zukommen könnten. Und ich habe mal hier so ein paar Sachen aus der Kommentarliteratur mitgebracht, wo natürlich auch immer so ein paar Urteile oder viele Urteile gerade zu dem Thema analysiert werden. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das auch nochmal so ein bisschen zeigt, okay, man muss halt hier echt auch gut argumentieren und gute Nachweise auch führen, um eben in die Lage sich zu versetzen, da eben gut darzulegen, dass man beruflich unterwegs war. So, und jetzt wollen wir einfach mal einsteigen mit ein paar Beispielen, Fabian.
Ja.
Genau. Also, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ein Arzt besucht einen mehrtägigen Fachkongress. Und da ist er zum Beispiel nur als Zuhörer und sagt, okay, ich reise am Samstag früh an und besuche dann am Samstag, keine Ahnung, was ich mache, muss ich ja auch nicht groß darlegen. Jedenfalls kann ich nicht zeigen, dass ich da irgendwas für meine ärztliche Tätigkeit gemacht habe. Aber ich bin von Dienstag bis Donnerstag auf eine Fachkongressveranstaltung gegangen, an der ich teilgenommen habe und mich sozusagen weitergebildet habe in meinem fachlichen Bereich. Und dann bin ich am Sonntag wieder zurückgeflogen. Also von Samstag bis Sonntag war er dort. Dienstag bis Donnerstag hat er diesen Fachvortrag besucht. Und hier ist es natürlich dann ganz eindeutig. Da würde man halt sagen, okay, er hat an zwei Tagen, zwei Übernachtungen, ja, Dienstag bis Donnerstag hatte er einen beruflichen Grund. Deswegen kann er diese Übernachtung von der Steuer absetzen und die anderen Übernachtungen dann nicht, weil da hatte er ja dann keine beruflichen Tätigkeiten, die er dann da eben in London ausgeführt hat. Da fällt es dann schwer, diese anderen Übernachtungen abzusetzen. Das wird einfach nicht funktionieren. Aber er könnte dann eben die Flugkosten, die er ja auch hatte, um überhaupt dorthin zu kommen, die könnte er dann aufteilen. Ne? Die sind gemischt veranlasst. Und dann könnte er halt sagen, okay, zwei Siebtel oder drei Siebtel sogar, ja, wenn man eben sagt, er war Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bei dem Kongress, könnte er dann eben von den Flugkosten zum Ansatz bringen. Eigentlich eine sehr faire Lösung, oder? Was denkst du?
Ja, ja.
Genau.
Absolut.
Spannend wird es jetzt, da unterscheidet man dann so ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, also das ist jetzt auch nochmal so ein wichtiges Element, das man mit verstehen muss, dass es auch ganz entscheidend darauf ankommt, was war eigentlich das hauptauslösende Element, um diese Reise anzutreten. Ne? Und jetzt bei dem Beispiel, das ich gerade gemacht habe, hat man schon gesehen, okay, es gab drei Tage Kongress und vier Tage, ja, keine Ahnung, privat Big Ben angeguckt und so, ja. Und das heißt, da wird man kaum sagen können, das auslösende Element für diese Reise war ein beruflicher Grund. Wenn das aber anders ist, wenn man sagen kann, okay, ein Hauptelement oder ein Hauptgrund für die Reise war eben dieser berufliche Grund, dann sieht das alles so ein bisschen anders aus, weil man könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, wie wäre das denn, wenn jetzt der Arzt diesen Fachkongress mitveranstaltet hat, ja, sodass der also nicht nur Dienstag bis Donnerstag da als Zuhörer war, sondern vielleicht schon von Montag an mit bei der Organisation und dem Aufbau oder so geholfen hat und bis Freitag da geblieben ist. Ja. Dann ist natürlich ganz erheblich diese Zurechnung im betrieblichen Bereich gegeben. Und man könnte natürlich auch sagen, okay, der Tag davor und der Tag danach, bis man dann abgereist ist, der muss sich da eigentlich unterordnen. Und so ein Ruhetag, den man da vielleicht noch mit unternimmt während so einer Reise, die eben hauptsächlich beruflich veranlasst ist, der muss eigentlich auch okay sein, ja. Da könnte man also hier vielleicht sogar überlegen, dass man in so einem Fall, dass der den Kongress veranstaltet und wirklich die ganze Woche da tätig ist, sagen kann, der kann alles von der Steuer absetzen, muss eben nicht aufteilen. Also diese große Unterscheidung muss man da auch nochmal machen, was ist eigentlich das auslösende Element für diese Reise. Ist es im beruflichen Bereich zu sehen oder im privaten Bereich? Und die Influencer-Frage, an die du vorhin so gedacht hast, da ist es ja dann oft eher so, ne? Also das erlebe ich auch oft bei Mandanten, dass die halt sagen, keine Ahnung, ja, ich musste halt auf die Malediven fahren, unbedingt, um da 3 Fotos zu machen. Und dann habe ich sicherlich auch noch ein bisschen Urlaub gemacht, aber hauptsächlich musste ich dorthin, weil ich eben da eine Story machen musste. Und ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, aber das wird dann schon eine harte Nuss, die es zu knacken gilt, das beim Finanzamt durchzubekommen.
Ja, es gibt ja ein ganz interessantes Finanzgerichtsurteil. Da ging es um eine Mode-Influencerin, die dann irgendwelche Luxustaschen gekauft hat, sie abgesetzt hat, weil sie gesagt hat, sie braucht das für diese Videos. Und da hat das Finanzgericht gesagt, okay, kann ja alles sein, aber dann muss es auch im Vertrag mit dem Auftraggeber drinstehen. Ich glaube, da ist es wirklich ganz wichtig, dass es wirklich auch so notwendig war, da halt, was weiß ich, dann die 5 Tage dauerhaft irgendwie da zu sein. Wenn jetzt da ein Vertrag, ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Maledivenreise nicht per se von der Steuer abgesetzt werden kann, wenn da in dem entsprechenden Gegenwert dann auch minimal Geld fließt, wenn jetzt da irgendwie ein Influencer einen Kooperationsvertrag, was weiß ich, mit einer Hotelkette hat. Und da steht jetzt drin, okay, was weiß ich, du musst zwar die Anreise wie selber zahlen und vielleicht sogar die Übernachtung, aber du bist halt irgendwie von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr da am Video drehen. Es gibt hier keine Privatanteile, das ist im Vertrag vom Hotel festgelegt und ich sehe, okay, ja, also es war betrieblich veranlasst, es ist da Geld geflossen, dafür hat der Influencer die Kosten getragen. Da würde ich es jetzt mal nicht prinzipiell ausschließen, dass es absetzbar ist, aber was natürlich schon klar ist, da wird das Finanzamt natürlich ganz genau hinschauen, weil es halt immer so, wie man hier in Baden-Württemberg sagt, ein Geschmäckle hat, wenn man auf die Malediven fliegt und das dann von der Steuer absetzt.
Ja, gerade halt das Thema der Auslandsreisen ist dann oft streitig, ja. Einerseits, weil es natürlich oft mit höheren Kosten verbunden ist und man sich natürlich auch die Frage fallen lassen muss, musste das wirklich sein, ja? Also was war, oder man muss sich die Frage fallen lassen, weiß mir doch mal nach, dass es wirklich erforderlich war, dass du diese Tätigkeiten im Ausland machst und eben nicht von Deutschland aus zum Beispiel. Ne? Und da ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, was du gerade genannt hast, wenn vielleicht ein Auftraggeber das verlangt, dass das Foto des neuen Outfits vor einem tollen Ambiente mit Wasser und so weiter erfolgt. Okay, kann wahrscheinlich funktionieren. Ich habe auch noch mal 2 Urteile hier gefunden, die zeigen auch so ein bisschen, dass es wirklich ganz stark eine Ermessensfrage auch ist. Ja, gab es zum Beispiel eine Reisejournalistin, die also dann wahrscheinlich für Zeitschriften so Beiträge schreibt über Reiseziele, ja, und dadurch Geld bekommt. Und die ist eben nach Italien und Spanien gefahren oder geflogen, um dort eben, ja, das über die Reise auch zu schreiben, ja. Gibt es ja auch vielleicht Blogger oder sowas, die das dann machen könnten. Und dort hat man eben dann entschieden, okay, das kann nicht von der Steuer abgesetzt werden, sind keine Betriebsausgaben, weil das eher so einen Charakter einer typischen Bildungsreise hatte, ja. Also da hat man eben gesagt, okay, du hast dich hier über Italien informiert, du hast dir in Rom alles angeguckt wahrscheinlich, ja, und weißt jetzt genau Bescheid und so. Aber das ist eigentlich auch was einen privat interessieren müsste und das ist eine typische Bildungsreise. Da geht es vor allem auch um deine private Weiterentwicklung deiner Kenntnisse und da hat man eben nicht so den Zusammenhang gesehen zu der Tätigkeit als Reisejournalistin. Dann gab es aber auch noch eine Kunstmalerin, ja, also eine Malerin, die wollte was malen und offensichtlich hatte sie sich dafür entschieden, ein schönes Bild zu malen von den, also als sie sich auf den Seychellen befand, ja, also eben auch schöner landwirtschaftlicher Hintergrund und da wollte sie eben, hatte sie dann argumentiert, dass es natürlich einerseits wichtig war, dieses Bild eben zu malen, aber eben, dass sie auch den landwirtschaftlichen und das kulturelle Umfeld da überhaupt sozusagen verinnerlicht, um dann das in diesem Malstil wieder zu spiegeln zu können, ja. Und da hat man eben gesagt, okay, das ist dann schon schlüssig, ja. Das kann man ja nicht so ein schönes Bild malen, wenn man nicht vorher auch das Land und die Leute dann da eben komplett kennengelernt hat. Ich überspitze jetzt mal so ein bisschen, ne? Das war sicherlich nicht die Gerichtsargumentation, aber so in die Richtung ging das dann schon. Und da zeigt sich halt, ja, das ist wirklich, wie du das anfangs auch gesagt hast, mit deiner schönen Geschichte mit dem Bett und den Kameralichtern, dass man natürlich das wirklich gut beweisen muss. Und wenn man das kann, belegen muss, dann kann das natürlich auch funktionieren. Ja, das ist halt immer eine Frage der Darstellung auch.
Ja, also was man in diesem Bereich schon sieht, also auch bei den Urteilen, dass man wirklich manchmal vor Gericht, ja, oder beim Finanzamt und auf hoher See in Gottes Hand ist, ja. Also bei manchen Gerichtsurteilen fragt man sich schon, okay, warum ist das dann durchgegangen, was anderes nicht, ja. Also ja, was natürlich immer wichtig ist die Dokumentation. Ja.
Ja. Aber das ist natürlich auch, dafür bietet sich ja so ein Finanzgerichtsverfahren ja förmlich an, ja. Also das läuft ja dann, in der Regel läuft es ja so, dass du gibst das bei deiner Steuererklärung an, dann sagt das Finanzamt, fragt vielleicht nach oder es gibt eine Betriebsprüfung und diese Kosten werden hinterfragt. Und meistens ist es ja so, dass man während so einer Betriebsprüfung dann schon so ein bisschen, das verhärtet sich relativ schnell nach meiner Erfahrung bei solchen Fragestellungen. Ne? Da hat dann so die eine Partei sei ihre Auffassung, das ist keine berufliche Reise und der Steuerpflichtige will natürlich das durchsetzen, weil er war ja auch dort und kann das ja, in seiner inneren Überzeugung ist das ja wirklich so gewesen, dass er da aus beruflichen Gründen war. Und da ist es dann doch manchmal so, dass man da nicht so richtig gut zueinander findet. Dann hast du ja noch, wenn die Betriebsprüfung dann nicht erfolgreich verlief, hast du ja noch die Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Das ist ja dann auch wiederum jemand von derselben Behörde, vom Finanzamt, ja, der dann denselben Sachverhalt auch nochmal bewertet und sich die Argumente natürlich nochmal anschaut. Aber oft, auch wiederum, das ist meine persönliche Erfahrung, kommt man dann bei solchen Fragestellungen auch nicht so besonders weit. Wohingegen das halt dann so ist, wenn man dann klagt und beim Finanzgericht landet, dann sitzt halt da ja ein Finanzrichter, der sich wirklich den ganzen Sachverhalt nochmal von vorne anschaut und man da eben auch die Möglichkeit hat, eben nochmal den ganzen Sachverhalt vorzutragen und eben auch dann natürlich auf die Art und Weise, also auf nochmal eine ganz andere Weise, als das beim Finanzamt möglich ist, so will ich es mal darstellen, ja. Und ich glaube, deswegen gibt es halt hier auch so viele Verfahren und Entscheidungen zu den Themen, weil es halt so ein viel Ermessen ist und das gelingt halt dann oft auch beim Gericht nochmal besser darzulegen, als es vielleicht beim Finanzamt möglich ist. Also insofern ist das hier gerade bei der Frage, kann ich Reisen von der Steuer absetzen, immer vielleicht ein guter Rat, das auch finanzgerichtlich nochmal überprüfen zu lassen, wenn man da der Meinung ist, das Finanzamt spielt nicht so mit, wie man möchte. Ich habe noch so ein paar weitere Beispiele hier aufgeschrieben, also wo es eigentlich relativ oder was sozusagen nochmal einen Hinweis darauf geben könnte, dass man beruflich da unterwegs ist. Ja, wir hatten das vorhin schon mit dem Fachkongress, Austausch mit einem Geschäftsfreund. Ja, Fabian, wenn wir mal die Luna besuchen, die wir hier schon im Podcast hatten in Dubai, weil wir uns natürlich auch mal persönlich mit ihr austauschen wollen, dann wird das wohl relativ eindeutig als ein beruflicher Grund anzuerkennen sein, wenn wir uns da eben mit Geschäftspartnern treffen. Ja, das ist ganz klar. Man kann zum Beispiel Betriebe besichtigen, mit denen man zusammenarbeitet. Ja, es kommt ja ganz oft vor, dass zum Beispiel Online-Händler fahren mal nach China und gucken sich die Fabrik an oder was, also ob sie da rein dürfen, weiß ich nicht, aber sprechen auf jeden Fall mit ihren Lieferanten, ja, oder schließen Verträge ab. Das sind natürlich gute Gründe zu sagen, okay, ich muss hier hin, ich muss dort vor Ort sein, um einfach den persönlichen Kontakt zu pflegen. Tja, und dann, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, dann gibt es ja immer solche Gruppenreisen, wird ja hier und da mal angeboten, ne? So zum Beispiel, alle Apotheker, kommt doch mal nach, lass uns doch mal nach Asien fliegen, um dort uns ein paar Sehenswürdigkeiten anzuschauen und auch vielleicht ein paar pharmazeutische Vorgehensweisen dort vor Ort, ein paar Heilpflanzen oder sowas Und das ist natürlich was, also das Stichwort lautet eben so eine Gruppenreise, ja, wo man eben nicht sagt, hey, ich mache diese Reise auf mich zugeschnitten, ich organisiere mir die selbst und besuche halt meinen Lieferanten und so weiter, sondern wo man eben sagt, man ist Teil eines Programms, ja, einer fest vorgegebenen Reiseroute, bei der man eben nicht viel mitbestimmen kann und auch noch eben den einen oder anderen touristischen Aspekt da mit reinfließen lässt vom Veranstalter. Das ist von der Rechtsprechung auch so ein bisschen kritisch gesehen. Da wird man wahrscheinlich, also das kann sicherlich auch gut funktionieren, dass man einen Teil der Reise absetzen kann, aber das ist auf jeden Fall nochmal eine größere Herausforderung. Hier hat die Rechtsprechung schon so ein paar Steine hingelegt, die man dann erstmal überwinden muss.
Ja.
Wir können ja mal so eine Podcast-Steuer-Auslandsreise anbieten, Fabian. Was meinst du, kriegen wir das hin, dass unsere Podcast-Hörer uns begleiten können?
Naja, warum nicht, ja? Da lernt man auch einiges. Ja? Da ist auch wichtig bei so Gruppenreisen, dass man eben ja gleich, also in der gleichen Branche, da gibt es auch Urteile, dass insbesondere dann Sachen abgesetzt werden können, wenn man es auch selbst organisiert, wenn man in der gleichen Branche ist. Also was weiß ich, man macht jetzt irgendwie so eine Social-Media-Reise, ja, geht vielleicht zu einem Fachkongress da im Ausland und setzt dann die Reise von der Steuer ab in der Gruppe, dann hilft es laut der Rechtsprechung, wenn man eben in derselben Branche tätig ist und jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Arzt, ein Handwerker und was weiß ich, ein Influencer da irgendwie gemeinsam eine Gruppenreise starten. Das ist auch ein Anhaltspunkt, ob man es von der Steuer absetzen kann.
Ja, genau. Ja, und eine Forschungsreise, das klingt doch eigentlich auch interessant, oder? Du bist ja auch so ein Buchschreiber. Du schreibst ja jetzt immer nur zum deutschen Steuerrecht, glaube ich, oder? Du könntest ja. Doch mal einen Vergleich
doch.
Des. Noch, ja, ja.
Bis ich die Forschungsreise mache, um sie von der Steuer absetzen zu können.
Genau, ja. Du könntest ja sagen, du möchtest wirklich mal alle wichtigen Länder, sicherlich spielen da auch die Seychellen und die Malediven eine große Rolle.
Klar.
Die möchtest du besuchen, um dort das Steuerrecht zu bewerten. Und jetzt kommt's, damit du das kannst, ich schmunzle, ja, das kann man jetzt nicht sehen, aber ich hoffe, man hört es in der Stimme, damit du das richtig bewerten kannst, die Fairness des Steuerrechts vor Ort, musst du natürlich auch Land und Leute kennenlernen, ja, sonst funktioniert es nicht. Also mit so einer Argumentation wird man wahrscheinlich nur schwierig durchkommen, aber so in die Richtung kann es natürlich gehen, wenn das alles ein bisschen ernsthafter ist als das, was ich jetzt gesagt habe, ja. Wenn man also wirklich zu einem bestimmten Thema forscht und ganz konkret nachweisen kann, dass man ein Buch schreiben möchte über das Thema, dass man einen Forschungsauftrag ausführt, ja, wenn man vielleicht von irgendjemandem beauftragt ist und dafür Geld bekommt, dass man eben in den anderen Ländern Wissen sammelt und das dann irgendwie zu Papier bringt oder veröffentlicht. Und dann kann es funktionieren. Aber auch da wieder das Thema wichtiger Nachweis, ja. Also oder umfassender Nachweis, ja.
Ja, absolut.
Ja, da ist ja zum Beispiel auch, also beim Thema Nachweis, gehen wir nochmal kurz zurück zu dieser Reise der Berufsgruppen, ja, da sagt halt auch die Rechtsprechung, dass man eine straffe und fachliche Organisation haben muss, also dass wirklich klar ist, okay, das ist hier nicht mit, ja, du kannst mal von 10 bis 12 am Vortrag teilnehmen und ob du jetzt da bist oder nicht, interessiert uns eigentlich nicht, sondern da wird man schon erwarten, dass es ein etwas umfassenderes Programm gibt und dass man nachweisen kann, dass die Personen da tatsächlich auch teilgenommen haben. Ja, also, dass die eben nicht nur am Pool lagen, sondern dass die auch wirklich da waren. Und da hilft man sich manchmal in der Praxis auch, klingt jetzt ein bisschen verrückt, ja, aber ist tatsächlich so, dass das ein sehr guter Nachweis wäre, dass man beispielsweise dann auch Aufzeichnungen macht von diesen Veranstaltungen, also Bilder oder vielleicht auch Tonaufnahmen oder Videomitschnitte oder so, wo man halt sieht, ah, okay, Herr Doktor sowieso saß eben da in der Veranstaltung und war nicht am Pool. Ja, das ist natürlich dann ein sehr guter Nachweis.
Ja, absolut, ja. Genau. Was gibt es sonst noch so? Incentive-Reisen oder Sprachreisen vielleicht?
Ja, also ich hätte vielleicht nochmal das Thema, also gilt das eigentlich auch für Arbeitnehmer, würde ich sagen. Also prinzipiell alles, was wir jetzt besprochen haben, gilt im Großen und Ganzen für Selbstständige und für Arbeitnehmer ähnlich. Und Da ist es bei Arbeitnehmern aber natürlich manchmal ein bisschen einfacher, wenn die dann einfach von ihrem Arbeitgeber den Auftrag bekommen haben, ne, reiß jetzt dahin und informier dich darüber oder so, dann kann es natürlich ein bisschen einfacher sein, weil das wie bei den Influencern eben einen Auftrag gab, dahin zu fahren, ja, und sich mit dem Kunden zu treffen oder sowas. Und spannend ist auch Lehrer, ja. Lehrer sind ja auch da ist ja wichtig, dass die ein umfassendes Wissen haben und da gibt es auch so ein paar interessante Urteile. Einerseits, Fabian, was denkst du, wenn so ein Lehrer auf so eine Klassenfahrt mitgenommen wird? Ist das für den Lehrer eigentlich Spaß oder Arbeit oder Erholung? Wahrscheinlich nicht, ne? Auf jeden Fall, oder ich beantworte es gleich mal für dich. Der Lehrer hat also auf der Klassenfahrt keine Erholung, der muss da arbeiten. Die Klassenfahrt ist also kein Lohnsteuervorteil für ihn in der Regel, weil er da ja auch Aufgaben hat. Ich meine, das ist natürlich auch klar. Aber ich weiß nicht, Fabian, ob du in der Schule Religion hattest.
Ja, klar.
Ja, echt?
Ich komme aus dem erzkonservativen Dorf.
Na dann hoffe ich, dass dein Religionslehrer eine Bildungsreise nach Israel unternommen hat.
Nee,
das war euch dann auch besonders gut zu informieren, was da also alles so los war.
Ja, leider nicht. Wir blieben in unserem Dorf.
Okay, aber das ist tatsächlich was, wo man wahrscheinlich sagen würde, na, wir hatten ja anfangs so den Fall, dass wir sagen, okay, so eine Bildungsreise, ja, wenn es eher darum geht, sich persönlich fortzubilden und da vielleicht ein kleiner Bezug zum Beruf ist, dann wird es schon schwierig, aber hier bei so Religionslehrern, der eben nach Israel reist und da gute Argumente vorlegt, dass er genau diese Erkenntnisse und vielleicht auch das Material, was er dort gesammelt hat, Bilder gemacht hat oder so, dann auch in seinem Unterricht verwendet, das könnte also funktionieren.
Ja. Absolut.
Dasselbe übrigens auch für einen Pfarrer, der mit auf die Pilgerreise geht. Ja, also so die klassischen Branchen, die haben ja hier schon oft recht bekommen, ne? Wahrscheinlich brauchen wir noch ein paar mehr Influencer-Urteile. Müssen wir mal noch ein bisschen was durchklagen, dass das da auch noch besser
funktioniert. Ja, ich finde es immer ganz interessant, wenn die Influencer irgendwie, keine Ahnung, dann in Griechenland sind und in ihren YouTube-Videos sagen, das ist hier alles geschäftlich veranlasst. Es ist halt wirklich, also da bin ich mal gespannt auf ein paar Urteile, gerade bei Auslandsreisen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, also es gibt schon Influencer, die dann irgendwie, keine Ahnung, in Griechenland sind. Ich war neulich auch in Griechenland, habe aber nichts von der Steuer abgesetzt, ja, die dann in Griechenland sind und halt probieren, alles von der Steuer abzusetzen, was vielleicht sogar ja auch sein kann, wenn sie da Tag und Nacht irgendwie Content drehen und das für ihre Tätigkeit eben relevant ist. Also da bin ich mal gespannt, weil das Problem wird natürlich schon sein, dass das ein relativ neuer Berufszweig ist. Und glaube, viele, die beim Finanzamt oder auch bei den Finanzgerichten sitzen, gar nicht so richtig wissen, ob das jetzt irgendwie förderlich ist für die eigenen Einkünfte oder nicht. Also das ist schon ganz interessant.
Hm. Ja, finde ich auch. Wobei man schon auch sagen muss, also ich erlebe das jetzt in meiner Praxis nicht so, dass die Finanzämter da jetzt so super grimmig sind bei den Influencern. Ne? Also da kann man schon auch, bevor man jetzt vor das Gericht zieht, mit guten Argumenten eigentlich immer einen gewissen Anteil der Kosten auch abziehbar hinbekommen. Ja, also das ist schon auch so, dass man da gute Einigungen im Vorfeld finden kann und da eine gewisse Bereitschaft auch da ist, eine Lösung zu finden, die eben dann vielleicht nicht so viel Aufwand mit sich bringt später, weil man eben noch mehrfach klagen muss und so. Genau. Ja, Sprachreisen ist natürlich auch interessant. Ich weiß nicht, wie dein Spanisch ist. Meins ist quasi nicht vorhanden. Kannst du Spanisch?
Nö.
Okay.
Nö.
Das ist jetzt schon mal ein Problem, weil
warum?
Naja, auch hier bei der Sprachreise müsste man ja jetzt
Hola. ¿Qué tal?
Ja, gut, okay, das ist ja schon mal nicht schlecht, weil du musst halt jetzt, weißt du, wenn du jetzt quasi nachweisen willst, okay, ich musste jetzt ins Ausland, um diese Sprache zu lernen, dann wird man dir natürlich die Frage stellen, okay, warum musstest du ins Ausland, hättest du es nicht von Deutschland aus machen können?
Weil ich da sagen muss, im Ausland lernt man schon besser, ja.
Richtig, das hat auch die Rechtsprechung so bestätigt. Ja, also früher wollte das Finanzamt das gar nicht anerkennen und jetzt geht's eben, ja, also genau, richtiges Argument. Aber wenn wir natürlich jetzt wirklich hier bei den Basics anfangen, wo wir so gar nichts können, ja, dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, hey, wenn du es einfach noch gar nicht kannst, dann bringt dir das ja auch nicht viel, da jetzt im Ausland zu sein. Ich glaube, da wird man mehr Erfolg haben, wenn man eben spezifische Sprachkurse hat, die eben dann zum Beispiel sagen, okay, du hast jetzt, keine Ahnung, Business-Englisch für Anwaltsberufe zum Beispiel oder so, ja. Das würde wahrscheinlich deutlich besser funktionieren, als wenn du jetzt sagst, du willst Grundlagen Spanisch lernen. Es muss also einen besonderen beruflichen Zweck geben, ja, dass man vielleicht auch in seinem Beruf überhaupt diese Sprache spricht. Das muss irgendwie eindeutig sein und dass man das benötigt. Ansonsten wird es mit der Sprachreise auch herausfordernd.
Ja, dann vielleicht, da einige Marketingabteilungen nur noch englisch besetzt sind in den größeren Konzernen, ja, da reise ich vielleicht mal nach England, ja, mache mal eine Sprachreise.
Mhm. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, ich meine, das ist ja dieses Thema, ne, Sprachreise ins Ausland, das wird prinzipiell kritisch gesehen mit dem Argument, du kannst ja auch in Deutschland lernen, ne? Und dann hat der BFH gesagt, okay, nee, ist aber irgendwie kein schlüssiges Argument, dass man die Leute dort sprechen hört und mit denen ins Kontakt kommt, muss auch von Bedeutung sein und insofern zum Abzug zugelassen werden. Und da hat sich die Finanzverwaltung, meine ich, auch drangehangen an das Urteil, hat das akzeptiert, aber nur für EU- und EWR-Staaten. Und da meine ich, gehört jetzt Großbritannien nicht mehr mit dazu. Deswegen.
Ja, wo willst du denn Englisch lernen,
Auf dem Alter.
Ja, aber ich glaube, da ist es vielleicht sinnvoller, irgendwie, keine Ahnung, nach England zu reisen, um Englisch zu lernen. Ja,
da hast du dann aber einen sehr merkwürdigen Dialekt.
Ja. Ja.
Sehr vornehm klingst du dann.
Ja, Bottle of Water, oder auch nicht. Ja, also, ja.
Also bei den Sprachreisen, ich kann es auch nochmal mit in die Shownotes schreiben, ich meine, das ist nur für EU-EWR-Staaten, also hat natürlich auch so ein bisschen was mit der Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU zu tun, dass man natürlich da schlecht sagen kann, hey, du kannst aber deine Sprachreise nur innerhalb, also darfst nicht ins Ausland gehen.
Na, dann muss ich ja nach Irland reisen beispielsweise. Also ich frage, ob mich danach noch jemand versteht. Also das Geile ist, also da muss ich aber eine lustige Geschichte erzählen, ich war in London, ja, und hab, wie heißt denn das, Shuffleboard oder so gespielt, also so also im Hotel, ja, und mit, also wir waren da mit Bekannten von mir unterwegs, und wir haben dann so ein paar Engländer und Iren getroffen. Und das war lustig, da haben wir so Iren und Engländern dieses Spiel da gespielt im Hotel. Und dann, ich muss immer irgendwie dreimal nachfragen, was die Iren zu mir gesagt haben. Und dann habe ich dem Engländer halt irgendwie gesagt, ja, ich muss dringend an meinem Englisch mal arbeiten. Ich verstehe gar nicht, was die Iren hier da sagen. Und dann sagt er zu mir, er auch nicht. Also, ja, okay, das war mal so off-topic. Fand ich ganz witzig, ja.
Ja, die Iren könnten doch mit ihren 14 Milliarden, die sie jetzt durch Apple eingenommen haben.
Ja, sind es auch noch 13 oder Zinsen noch. Okay.
Genau. Auch verrückt, oder? Dass man jetzt nicht weiß, was man mit dem Geld macht oder dass man so überrascht ist, dass so ein hoher
Die wollten das Geld doch gar nicht. Die haben dafür gekämpft, dass sie das Geld nicht bekommen. So hat man das Gefühl gehabt. Ich meine, die Kohle von Apple lag ja da jahrelang auf dem Treuhandkonto rum. Mhm. Und die haben ja in erster Instanz auch mal Recht bekommen, bis jetzt der Europäische Gerichtshof da eben gesagt hat, dass es eine staatliche Zuwendung gab. Ja, also bin mal gespannt, was jetzt
da noch. Könnten ja Intel ein besseres Angebot machen, als wir es machen können.
Oh je, das ist schwierig.
Ist ja auch zum Glück gescheitert oder so, erstmal auf Eis, glaube ich.
Ja, vielleicht, wenn wir hier bei Angeboten sind, es gibt natürlich auch Incentive-Reisen. Ja? Also wenn man jetzt Unternehmer ist und dann seinen Kunden beispielsweise was Gutes tun will, das hat man damals, also wo ich das noch in Erinnerung habe, ist aus der Mehmet E. Göker Doku, diesem Versicherungsmakler, ja, der hat ja seine, glaube Geschäftspartner und glaube auch Mitarbeiter dann irgendwie da immer ins Ausland eingeladen. Das ist auch ganz interessant, wie sind solche Incentive-Reisen steuerlich zu begutachten, weil am Ende gibt es ja eine Beziehung, ja, eine Reise, und das kann ja auch dazu führen, dass es dann bei demjenigen, der so schön mit der Reise versehen wird, dann auch, ja, Betriebseinnahmen sind.
Ja, ist voll interessant, dass man da eigentlich unterscheiden muss, ja, und dass man als derjenige, der die Reise dann sozusagen ausgibt und sponsert, auch ganz maßgeblich Einfluss darauf nehmen kann, ob das demjenigen, der die Reise dann in Anspruch nimmt, wirklich so viel Spaß macht, wie man sich das erhofft. Weil, wie du das schon sagst, das kann ja bei dem, der die Reise bekommt, auch eine Betriebseinnahme sein. Ja, wenn man eben zum Beispiel sagt, hey, ich möchte meinen Geschäftspartnern meinen Dank aussprechen für die gute Geschäftsbeziehung und möchte ihnen eben zusätzlich zu den monatlichen Honoraren, die ich vielleicht überweise, ja, an die Versicherungsvertreter oder so, zusätzlich hier diese tolle Reise zukommen lassen. Dann ist natürlich das Problem, dass eigentlich diese Geschäftspartner das, was diese Reise an Wert hat, eben auch in ihrer Steuererklärung versteuern müssten. Und deswegen natürlich, obwohl sie kein Bargeld bekommen, ja, eigentlich Steuern zahlen und liquiditätsmäßig dann schlechter dastehen. Ja, weil sie müssen ja dann, keine Ahnung, 42% Steuern auf die Reise zahlen, aber haben natürlich kein Geld dafür bekommen, sondern dürfen nur an der Reise teilnehmen. Immer noch besser, als würden sie nicht teilnehmen können, aber das ist ja eigentlich blöd, ne? Und da gibt es ja dann die Möglichkeit mit der Pauschalierung.
Absolut, ja. 30% plus, ja, dann anteilig Kirchensteuer plus Soli, um dann eben ja keine Steuerpflicht auszulösen bei demjenigen, der es bekommt, bis zu 10.000 Euro je Kalenderjahr und Geschäftspartner. Da muss man seine Kunden aber schon ordentlich gern haben, wenn man das macht.
Ja. Das, ja, genau. Ich wollte jetzt schon sagen, Fabian, ich habe dich auch mal auf eine Incentive-Reise eingeladen.
Stimmt, du hast mal die Pauschalierung übernommen, oder? Ja, hoffentlich. Ja, genau. Was muss ich das an der Steuererklärung angeben?
Nee, hab ich gemacht.
Gott sei Dank.
Lustigerweise habe ich auch gerade eine Lohnsteuerprüfung, wo ich wahrscheinlich nächste Woche mit der Prüferin darüber nochmal verhandeln muss und ihr das nochmal genau erklären darf, was hier unsere Incentive-Reise nach Barcelona ausgemacht hat, ja, und dass das natürlich alles betrieblich veranlasst war. Also tatsächlich, ja. So bin ich mir sehr von überzeugt, dass ich das Verfahren gewinne, aber so geht das dann ab, ja, genau, und weil ich natürlich dich als so tollen Geschäftspartner schätze, habe ich natürlich die Pauschalbesteuerung übernommen, ja. Ich will ja nicht, dass du mich dann hier irgendwie noch Beschwerden bekomme.
Normalerweise.
Wenn es an der Liquidität geht.
Ja, kenne ich keinen Spaß. Normalerweise sollte man da auch eine Bestätigung einholen. Habe ich jetzt auch nicht gemacht, Christian. Ich vertraue jetzt einfach mal, dass du die Pauschalbesteuerung übernommen hast. Nicht, dass das Finanzamt Freiburg Stadt bei mir nächste Woche anklopft und sagt, der Geber hat es gar nicht übernommen.
Ja. Aber das ist wirklich manchmal ein Problem mit den Bestätigungen, ne? Zum Beispiel auch, wenn du jetzt eine Amex-Kreditkarte hast, ja.
Ja.
Hier da jetzt mal googelst, dann kriegst du auch solche Punkte und so. Und ich glaube, bei der Bahn war es ja auch so und bei Miles & More, bei Lufthansa und so.
Ja, die haben, Bahn hat lang nicht übernommen, da muss man aufpassen, gell? Also wenn man jetzt, ich glaube, genau. Die übernehmen es erst seit letztem Jahr, meine ich. Oder sogar erst seit diesem Jahr. Also Bahn hat lang nicht übernommen. Also was da, also wenn man da mal einsteigt, ja. Will man auch nicht wissen, ja, wie viele Millionen Punkte da
für irgendwas. 14 Milliarden für Deutschland.
Ja, das kann.
Also das viel kann, sicherlich nicht, aber da, ja.
Na, also.
Ja, und bei Amex zum Beispiel ist es ja auch so, also ich habe, wenn du da googelst oder so richtig viel findest du da nicht. Ich hatte die dann tatsächlich auch angeschrieben, hey, übernehmt ihr eigentlich die pauschale Steuer für diese Punkte und habe dann aber die Bestätigung bekommen, dass sie es machen, ja, zum Glück.
Ja.
Da sollte man, wie du sagst, ne, genau immer nachfragen.
Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Kritisch wird es dann auch, wenn es halt eine konkrete Gegenleistung gibt. Das geht, also was man nicht machen kann, ist dann irgendwie 10.000 Euro Leistungen zu erbringen und für die 10.000 Euro bekommt man dann eben, was weiß ich, irgendein Geschenk, was dann pauschaliert irgendwie besteuert wird. So einfach geht es dann leider auch nicht, ja? Sonst wird wahrscheinlich jeder irgendwie 37b machen, gefühlt. Ja?
Ja. Naja, du hast halt den Punkt, also genau, als derjenige, der das Geschenk ausspricht, muss man sich natürlich dann auch die Frage gefallen lassen, okay, warum gibt es denn jetzt überhaupt diese Reise aus? Ist das jetzt, willst du für eine konkrete Gegenleistung, die Person gemacht hat, jetzt diese Reise sponsoren? Ja, also zum Beispiel, ich sag jetzt mal, in unserem Fall war es ja so, dass wir ein gemeinschaftliches Video gemacht haben, ja, von dem ich ziemlich viel hatte. Also war da ganz eindeutig eine Gegenleistung gegeben. Und darüber hinaus, und die andere Alternative wäre, dass man sagt, naja, so richtig habe ich jetzt nichts von dem verlangt. Ich wollte einfach nur, das ist wahrscheinlich hier wie diese Doku, diese Versicherungsleute, die das vielleicht manchmal so gemacht haben, ich will einfach nur, dass die sich als geile Typen fühlen und hier eben irgendwie mal richtig auf die Kacke hauen, ja. Und möchte einfach prinzipiell, dass die einen guten Eindruck von mir haben. Dann würde man eher sagen, na Moment mal, das ist ja dann eher so eine Art Geschenk. Und ein Geschenk darf man halt nicht von der Steuer abziehen, ja. Das heißt, dann wird es halt für den, der die Reise sponsort, auch letztendlich doppelt teuer, weil er von den Ausgaben keinen Steuervorteil hat.
Ja, absolut. Ja, also da muss man so ein bisschen aufpassen. Jo, ja, ich meine, was man natürlich auch beachten muss, dass man dann die richtigen Betriebsausgaben absetzt beziehungsweise nicht absetzt in dem Fall. Ja, weil wenn da Geschenke vorliegen, dann wird es schwierig, zumindest wenn sie über, ist die neue Grenze jetzt bei 50 oder 35, ich glaube 50 mittlerweile, oder? Da wird's, oder ist sie immer noch bei 35, muss ich mal hier nachschauen. Aber wenn es dann über 50 Euro ist, kann man es dann nicht von der Steuer absetzen.
Und ja, was soll das für eine Reise für 50 Euro sein?
Ja, wer weiß, vielleicht vom einem Stadtgebiet ins andere, wer weiß.
Ja. Ja. So, haben wir jetzt den Wert rausgefunden? Ja, genau, 50 Euro sind es.
Ja, ja, wird erhöht, ich glaube zum 1.1.24. Ja. Genau, ja. Sehr gut, dann haben wir ja mal, sind wir einmal durch die Reisen durch, ja, also sollte man immer schön dokumentieren, wer schreibt, der bleibt und wenn man dann Gruppenreise ins Ausland macht, dann nur mit Leuten aus derselben Branche, ja? Und mit einem straffen Zeitplan, das haben wir mitgenommen. Ja.
Sehr gut, genau. Gut, dann danke für den Austausch, bis nächste Woche, ja.
Bis nächste Woche, ciao, ciao.
Jo, ciao, ciao, tschüss.